Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, wir sitzen in Paris. Heute wollen wir über Paris sprechen. Ein Paris, das ja ganz viel mit Ihrer persönlichen Geschichte zu tun hat. Sie sind hier geboren, teilweise aufgewachsen. Jetzt, viele Jahre später, sind wir wieder hier in Paris der Olympiade, in Paris der Liebe, der Prosperität und so weiter. Wie erleben Sie Paris, wenn Sie in diesen Tagen durchlaufen?
Also erstens ist Paris nicht Frankreich, London nicht England und New York nicht Amerika. Wenn wir von Paris reden, reden wir auch von Mythen, wir reden von Fantasien, wir reden von was wir in dieses Paris hinein projizieren. Ich bin in der Tat in Paris geboren, in der Nähe vom Olympia und dem Café de la Paix. Die Tuilerien waren der Ort, wo ich als Kind gespielt habe. Ein wunderschöner Ort, weil der Blick auf den Louvre ist da und diese Stadt. Sie riecht und sie schmeckt und sie ist sinnlich und sie ist erotisch und sie ist sowas auch von hart und sozial ungerecht und ihre Brutalität versteckt sie hinter den schönsten Fassaden, die es geben kann. Und die Armut, die auch in den Fassaden der besseren Viertel vorhanden ist, versteckt sie. Und als wir nach Paris kamen, ich bin ja in Paris geboren, also in den 56er Jahren, wo ich geboren wurde, mit Mitte der 60er Jahre, wohnten wir beispielsweise in Häusern mit schönen Fassaden, aber es gab keine Toilette und es gab auch keine Dusche in den Wohnungen, sondern dort, wo wir wohnten, waren das in den Zwischenetagen. Das kennt man auch aus Städten wie Wien und anderen. Und man muss dann doch sehr deutlich sagen, Paris ist einerseits eine Fototapete, die beste, die ich in Europa kenne. Um das sehr klar zu machen, ich liebe diese Stadt. Ich fahre in diese Stadt hinein und denke mir, wenn es eine europäische Kulturstadt gibt, und zwar auf Kontinentaleuropa und bei allem Respekt vor Wien und bei allem Respekt vor Berlin ist immer noch Paris eine der besondersten, weil Paris die Kulturstadt war, in der auch die Ästhetik sehr früh zu einem Teil der Politik und der Kultur geworden ist. Und deswegen ist es ja so schön hier und deswegen kommt man hier an und die Augen bekommen eine Nahrung. Es gibt aber auch das Größenwahnsinnige dieses Parises, was wir an der Olympiade ja gesehen haben. Andererseits Größenwahnsinn, das erfüllbar wird, ist das, was Menschen umhaut. Und Paris hat eine Olympiade gezeigt, in der diese Stadt als Stadt und nicht irgendein Stadion und noch ein Stadion und noch ein Stadion der Mittelpunkt der Olympiade war. Also diese Stadt schafft es immer wieder, sich neu in gewissen Teilen zu erfinden. Aber die Banlieues sind nie neu erfunden worden, sondern werden immer schlimmer. Und diese Banlieues, die immer noch versucht werden, vom Zentrum der Stadt zu isolieren und damit in den Banlieues noch mehr rechtlosen Raum schaffen, noch mehr Armut, noch mehr Hilflosigkeit, noch mehr Hoffnungslosigkeit produzieren, sind wieder ein Spiegelbild dessen, was, wenn man in der Rue Faubourg Saint-Honoré oder wenn man in den Tuilerien im Louvre, wenn man hier spazieren geht in Saint-Germain und bummelt, als wäre die Welt immer stehen geblieben und das ist auch schon wieder ganz furchtbar, die Welt bleibt nie stehen, dass die Touristen aus der ganzen Welt kommen. Vielleicht ist Paris auch ein Museum, eines der schönsten Museen, die man sich vorstellen kann. Und natürlich wird immer wieder anders gebaut und neu gebaut und was Paris real, und das ist keine Fantasie und Fototapete schafft, ist so viel und immer wieder Museen zu schaffen, aber in welchen Gebäuden? Das heißt, das Gebäude ist ein uraltes Gebäude, 100, 200, 300 Jahre alt und wird dann, auch das ist Paris, von Mäzenen restauriert, renoviert für dreistellige Millionenbeträge und dann kommt auch noch eine Kunst rein und zwar mit der modernsten Kunstdidaktik. Also es ist alles mit Kommata, Kommata, Kommata und kein Punkt und wenn wir dann auch noch essen gehen, aber wenn wir dann auch durch diese Stadt flanieren, auch ich und überall, es ist ja jetzt immer noch Sommer, sitzen die Menschen in ihren Bistros draußen, in den Cafés draußen, flanieren und das alles ist so überwältigend. Aber Paris, das ist auch ein sozialer Moloch. Paris ist die Hauptstadt Frankreichs, eines zentralistischen Staates. L'État, c'est moi, ist zwar jetzt demokratisch und der Sonnenkönig heißt jetzt Macron, demokratisch gewählt, aber hat genau immer noch dieselbe Attitüde. Sie ist eine demokratische, ohne Wenn und Aber, aber die Macht, die der französische Präsident hat, ist in allen demokratischen Ländern, wo Präsidentialdemokratien sind, die allergrößte. Da würde sich der amerikanische Präsident das wünschen. Und wir sehen jetzt eine Regierungskrise. Wir sehen, dass der Präsident eine Wahl vorzeitig ausgeschrieben hat, um Le Pen zu verhindern, die rechtsextremistischen Kräfte zu verhindern. Scheinbar ist das gelungen, dafür hat er aber nun linksextremistische Kräfte, die ihm von der anderen Seite auf den Keks gehen und Druck machen, und trotzdem Gewinnerin bleibt Le Pen, denn sie hat Millionen Stimmen bei dieser Wahl mehr bekommen, und bald, da kann er machen, was er will, wird es die Präsidentielle geben und Macron kann nicht mehr kandidieren. Also sie können sich auch die Zerrissenheit dieses Frankreichs vorstellen, und sie müssen auch die Provokation verstehen, überall übrigens, wo eben Paris nicht Frankreich ist, London nicht Großbritannien ist, was diese Unglaublichkeit, über die wir dauernd reden, die Grandesse bei der Landesbevölkerung oder der Bevölkerung, die im Land, also in kleinen Regionen, in kleinen Dörfern, wo kaum was passiert, lebt, hervorruft. Paris ist immer auch ein Ort des Neides, ein Ort der Gier, ein Ort aber auch der unglaublichen Sodom- und Gomorra-Bewegung. Also die libertäre Idee, sie lebt immer noch in Paris, aber ist die libertäre Idee eine Idee, die an ihre Grenzen gekommen ist? Ist sie dem Sexual Vorstellungen der Welt eigentlich noch adäquat? Wir sehen, dass es da große, große Diskussionen, aber auch Staatsaffären gegeben hat, wo ein Mann, der beinahe Präsident hätte werden wollen können, weil er libertär war, in der Tat in New York unter Umständen nicht verstanden hat, was Nein bedeutet, und ein Zimmermädchen angegriffen hat, was unentschuldbar ist. Aber in Frankreich wurde das teilweise dann doch diskutiert nach dem Motto Mon Dieu, Mon Dieu. Wir sehen, dass die Emanzipationsbewegung von MeToo in Frankreich und gerade in Paris, das ist es dann eben, sehr spät kommt und anders als in anderen Ländern immer noch ein großes Gegenbewegungsmomentum verfällt. Also wenn Sie über Paris reden, dann reden Sie aber auch immer, auch das möchte ich unbedingt betonen, über Musik, über Theater, über Kunst, über Kultur. Sie reden über eine Avantgarde auch. Aber wir reden dann, und ich betone das, das ist eben auch Kunst und Kultur, über eine Mode. Wir reden immer noch über die Haute Couture, und wir reden immer noch auch, dass wenn in Paris dann im Sommer und im Winter die Kollektionen gezeigt werden, das nicht irgendwie etwas ist, was produziert wird mit Billiglohnarbeitern, sondern dass der Respekt vor auch dieser Leistung enorm ist. Paris ist etwas, was als Imagination, als Fantasie und als eben Übertragungsbild, als Transformationsbild, als Projektionsbild dieser Stadt immer mehr Glanz verlässt und anbietet, als sie real dann letztendlich doch und wirklich existiert. Und das hat man dann gemerkt, dass also eine Stadt über Jahre die Kloake Seine zugelassen hat. Und dann erfährt man, Moment, in Paris werden aus der Kanalisation ungefiltert diese Kanalisationsexkremente in die Seine hineingeführt im 21. Jahrhundert, als wären wir, und das will ich nicht despektierlich sein, irgendwie in Indien. Also Sie sehen, es ist die Paradoxie, es ist die Ambivalenz, und vielleicht ist Paris das ewige Dilemma, dass es nichts Schönes gibt, das gleichzeitig hässlich ist.
Paris, die Hauptstadt der Dekadenz und die Hauptstadt dessen, was Sie alles erwähnt haben, was hier erfunden wurde, für was Frankreich und die Kultur der Franzosen auch steht, von der Küche bis zum Laufsteg. Aber lassen Sie mich auf einen anderen Punkt kommen. Es ist ja auch die Erfindung der modernen Demokratie hier, die Befreiungsbewegungen. Und da wollte ich vielleicht mal eintauchen in das Verhältnis von Freiheit, Demokratie und Qualität der Kultur bzw. auch der Entscheidung, dass es hier eine Laizität gibt. Ist das die Grundvoraussetzung für die moderne, funktionierende Demokratie, die letztlich als Leitbild dann in die Welt gegangen ist?
Frankreich war immer, und Paris erst recht, die Kongruenz der Grande Bourgeoisie und der Dekadenz, wie sie es genannt haben, und der Revolution. Immer. Und es gab immer Phasen, wo das eine stärker war und das andere dann stärker wurde. In der Vergangenheit nannte man das dann auch Zeiten, wo die Guillotine überhaupt nicht mehr aufhörte, die Dekadenten zu köpfen. Aber, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, und ich habe das auch als Kind, als Jugendlicher, als jemand, der auch morgen Franzose sein kann, erlebt, hier ist schon die Brutstätte der Aufklärung. Die Französische Revolution, die aber auch eine enorm gewalttätige war, verwandelt sich in den Ort der Aufklärung, in den Ort der Menschenrechte, in den Ort der Demokratie, die mehr ist als die Frage, das Volk wählt ein Parlament und das Parlament eine Regierung. Hier ist die Geburtsstätte der Minderheitenrechte, hier ist die Geburtsstätte der Menschenrechte, hier ist die Geburtsstätte von übrigens Kultur, die immer gegen den Strich der Mächtigen gegangen ist. Hier ist Les Misérables geschrieben worden von Émile Zola. Hier wurde beschrieben, wie das Elend der Elenden ist. In einer Zeit, wo man eigentlich schon so tun wollte, als ob soziale Gerechtigkeit wenigstens ein Wort geworden ist, hat dieser Schriftsteller beschrieben, um was es geht. Hier gab es übrigens die antisemitische Dreyfus-Situation und die skandalöse antisemitische Produktion, einen Sündenbock aufbauen zu wollen, nur weil dieser Offizier jüdisch war. Und dabei gab es aber dann auch wieder Zola, der mit J'accuse einen Text geschrieben hat, der bis heute noch nicht nur historisch, sondern gegenwärtig geschrieben werden könnte, gegen all die bigotten und spießbürgerlichen Kräfte, die dann noch versuchen, auch noch mit der gehobenen Moral und dem Zeigefinger immer wieder alte Stereotype und Vorurteile zu nutzen für sich selbst übrigens. Paris und Frankreich ist die Stadt, in der die großen politischen Debatten bis in die Gegenwart auch mitgeführt werden. Paris und Frankreich sind, weil sie eben immer auch Revolution und Bourgeoisie sind, Orte, wo man merkt, dass Demonstrationen auch sehr hart werden und unter Umständen gewalttätig werden. Frankreich hat aber auch wiederum die brutalste Polizei, die ich aus meiner Kindheit kannte. Die Police Nationale hat reingehauen in den 60er, 70er, 80er Jahren, wo eben dann die Mai-Unruhen waren. Nochmal zur Erinnerung, auch der nach Deutschland gegangene Daniel Cohn-Bendit war in Paris die Symbolfigur der Mai-Unruhen. All das sind politische Realitäten und trotzdem, und wir können dasselbe Beispiel jetzt umdrehen, in Frankreich versucht ein Präsident Macron zu verhindern, dass aufgrund der politischen Lagen, die die Extremisten und Populisten immer mehr nutzen, um irrational die Demokratie zu zerstören, eine Neuwahl auszuschreiben. Und ich weiß zwar nicht, was morgen ist, aber erst einmal ist Le Pen mit ihrer Partei, was Parlament angeht, für die nächsten Jahre ausgebremst. Was jetzt an Schwierigkeiten kommen würde, also Linksextremisten und andere, das wird hier weiter zu verhandeln sein. Aber eins ist sicher, die Hoffnung, ja eigentlich, es war zum Greifen nah, dass die Partei von Le Pen die Parteimehrheit im Parlament bekommt und damit eine Regierungschefin aus dieser politischen, extremistischen Seite in Frankreich regiert. Das hat uns doch auch in Deutschland schon beunruhigt. Das hat uns in der Schweiz und überall beunruhigt, dass diese wichtigste Säule Europas von einer Rechtsextremistin im Parlament repräsentiert wird, in der Regierung, die ist weg. Und ich will daran nur erinnern, weil immer noch Frankreich und Deutschland die Säulen der Europäischen Union sind. Und natürlich gibt es diesen kleinen Möchtegern-Ungarns, Herrn Orban, der ein nicht nur Extremist und Rassist ist, sondern der in der korruptiven und Korruptionspolitik einen Massenmörder wie Putin den Hintern abschlägt. Aber es gibt, solange Frankreich und Deutschland von rechts- oder antidemokratischen Kräften nicht regiert wird, keine Chance für die Orban. Ein Land ist ja schon so weit, und das ist Italien. Aber Frankreich ist wieder einmal davor bewahrt worden. Also, zusammengefasst, La Révolution wird hier nie aufhören. Was sich aber in Frankreich verändert zum Allerschlechtesten, und Sie sprachen von Leistivität, ist, dass die diverse Gesellschaft, wie wir sie überall in Europa haben, immer mehr diverser werden, und zwar nicht nur durch Migration, sondern auch durch Emanzipation, dass diese diverse Gesellschaft kein Brückenbauer mehr hat. Und Macron ist kein Brückenbauer gewesen und geworden. Und wir kennen das auch aus anderen Gesellschaften. Da geht es also natürlich auch wie immer um die Extremisten. Aber andererseits geht es um die Fragen dieser Bourgeoisie. Wir nennen das in Deutschland mit einem ganz weichen Wort die Mitte. Klingt sympathischer. Gemeint sind Menschen, die nicht reich sind, aber einen guten Wohlstand genießen und nichts anderes wollen, als dass sie den Wohlstand behalten und vor allen Dingen genießen. Also braucht es Sicherheit, es braucht Polizei, es braucht Kontrollen, es braucht all das, was bedroht ist in unserer Zeit. Und da ist Paris nicht besser als alle anderen. Und trotzdem, die Maskerade in Paris wird immer noch die charmanteste sein, aber bitter, wenn in Frankreich die Masken abgenommen werden. Da sind sie die härtesten.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Zukunft denken mit Michel Friedmann.